Daniel Mullis ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt am Main. Er ist Humangeograf und leitet das Projekt Alltägliche politische Subjektivierung und das Erstarken regressiver Politiken. Und so ähnlich, also ganz so ähnlich, heißt auch sein letztes Buch. Das heißt Die Regression der Mitte, Aufstieg der Rechten in Krisenzeiten. Hallo Daniel.
Hallo Holger, hallo.
Humangeografie ist mir neu. Was ist das?
Naja, also die Humangeografie, das ist letztlich eine Gesellschaftswissenschaft, die aber quasi aus der Geografie rauskommt. Ich meine, viele kennen das wahrscheinlich noch aus dem Schulunterricht, ne? Also quasi das einerseits halt Geografie, irgendwie so Bodenkunde, Wettersysteme etc. sind, aber die Geografie hat ja halt auch diese ganzen Fragen von Stadtsystemen, sozialer Zusammenhalt, Wirtschaftsgeografie ist eine Frage halt so globale Warenketten und so. Und diese ganzen, sagen wir, menschbezogenen Fragen der Geografie, die macht die Humangeografie. Und ich habe ursprünglich mal in der Stadtforschung studiert und da habe ich viel auch zur Wohnungspolitik etc. gemacht, habe viel zu sozialen Bewegungen gearbeitet. Humangeografie ist ein bisschen, da kann man vieles machen, ist ein interessantes Fach, ja.
Soziale Bewegungen lassen sich mit geografischen Werkzeugen beschreiben?
Naja, letztlich passt zu, also die Geografie hat so als quasi als Disziplin, die sich letztlich mit so räumlichen Fragen befasst, kann die sich natürlich fast allen Gegenständen widmen, weil wir quasi als Gesellschaft ja quasi immer Raum herstellen, quasi Ideen von Raum produzieren, quasi im Raum handeln, quasi vielleicht irgendwelche Monumente oder Straßenzüge für uns auch handlungsanleitend sind. Und da spielen natürlich soziale Bewegungen immer eine zentrale Rolle. Also die Frage, wie, wo findet Protest statt, aus welchen Gründen, wie gestalten sie Raum, wie gehen sie damit um? Also das hat, ja, da fällt vieles zusammen.
Und der Raum wirkt auch zurück, ne? Das Sein bestimmt das Bewusstsein.
Genau, das in der Geografie immer so ein bisschen, sagen wir mal, da muss man sehr vorsichtig sein. Ich würde sagen, da hat quasi auch die Geschichte so ein bisschen gelehrt, ne? Also, dass quasi so allzu starre Raumvorstellungen immer problematisch sind. Also, es gab ja früher diese ganzen Ideen der Länderkunde, das, wo quasi abgeleitet wurde, wie Völker sind, weil quasi die Raumform des Landes, auf dem sie leben, so oder so gestaltet ist, oder wo man gesagt hat, die Menschen sind so oder so, weil in den Bergen sind, oder weil sie halt an der Küste wohnen. Und das hat dann letztlich auch Tür und Tor zu rassistischen Vorstellungen von Menschen geführt und so. Und somit ist man da immer ein bisschen vorsichtig mit der Frage, wie Raum zurückwirkt, und betont letztlich die gesellschaftliche Gewordenheit von auch Vorstellungen von Raum, und dass letztlich diese Vorstellungen zusammen mit natürlich irgendwie auch quasi räumlichen Gegebenheiten, die man, ja, an die wir als Menschen natürlich stoßen, dass die schon von Relevanz sind, aber dass sie quasi gesellschaftlich von Relevanz sind und nicht quasi aus sich selbst heraus. Also das, ja.
Zu deinem Buch. Du schreibst im Vorwort des Buchs schon: Dieses Buch ist Ergebnis meiner Bemühungen zu verstehen, was in der Mitte der Gesellschaft passiert ist, dass die Rechte derart erstarken konnte. Was genau hast du da untersucht und wie genau hast du es untersucht?
Genau, das schließt ja so ein bisschen an das, was wir gerade besprochen haben. Genau, also ich meine, die Geografie hat jetzt in dem Buch nicht so eine große Rolle gespielt, aber als Geograf war der Ansatzpunkt schon zu sagen, anstelle jetzt sich irgendwie vielleicht politische Pamphlete anzuschauen oder irgendwie kommunale, also oder lokale Regierungspolitiken sich anzuschauen, halt tatsächlich vor Ort in die Stadtteile zu gehen, wo Menschen leben, wo quasi auch dieses vielleicht, ja, Wahlerfolge der extremen Rechten vollzogen werden, um dort, ja, hinzugehen und zu schauen, was passiert da eigentlich, wo drückt der Schuh, was sind Erwartungen von Glück, von Unglück, was sind Frustrationen, Hoffnungen, Sehnsüchte und wie werden diese politisch? Und das war der Versuch mit diesem Buch, quasi halt eben diesen Stadtteilen, sind insgesamt drei, die ich mit meinem Kollegen zusammen erarbeitet habe. Ich habe die Forschung in Frankfurt gemacht, hier waren es zwei Stadtteile. Und in Leipzig hat es ein Kollege im Projekt gemacht, da war es ein Stadtteil, wo wir gearbeitet haben.
Wie habt ihr diese Stadtteile ausgewählt?
Also letztlich ist das Buch ein qualitatives Projekt, also es basiert auf qualitativer Sozialforschung. Wir haben da Interviews geführt vor Ort. Und das heißt, man hat natürlich keinen Anspruch letztlich auf Repräsentativität. Wenn man mit 50 Menschen spricht, dann kann man jetzt nicht behaupten, ah, das ist jetzt quasi eine repräsentative Studie. Was man aber macht in der qualitativen Sozialforschung, man überlegt sich ziemlich genau, wo man hingeht, um etwas zu untersuchen, wo vielleicht gesellschaftliche Spannungsverhältnisse am stärksten auftreten, wo wo vielleicht etwas politisch passiert, was so ein Brennglas sein kann auf Entwicklungen, die auch weiterreichen. Und wir haben uns entschieden, ganz am Anfang des Projekts halt uns Städte vorzunehmen. Und mit Leipzig und Frankfurt sind das zwei Städte, die quasi in ihrem Kontext, also quasi in ihrer Landessituation letztlich eher prosperierende Metropolen sind, denen es auch relativ gut geht. Und es war aber auch Absicht, weil es schon auch ein bisschen darum ging, so ein bisschen einen Kontrapunkt zu setzen zu diesen ganzen Diskussionen von, ja, das Erstarken der extremen Rechten findet ja nur quasi so an abgehängten, abgeschiedenen Orten statt. Und also so dieser Blick, ne, auf das Marginale, Periphere, das weit weg, immer auch so ein bisschen konnotiert mit der Produktion des Anderen, sondern zu sagen, nee, das ist etwas, was auch hier vor Ort bei uns stattfindet, und deshalb sind wir in Städte gegangen. Und in diesen Städten haben wir dann auch quasi uns Stadtteile ausgesucht, wo die AfD quasi jeweils schon deutliche Erfolge verbucht hat. Das war quasi, als wir angefangen haben, 2017, waren das noch eine relativ kleine, also Zahl an Wahlen, an denen das stattgefunden hat. Aber es hat sich auch im Verlauf der letzten Jahre gezeigt, dass das allesamt Viertel waren, in denen die AfD auch weiterhin relativ erfolgreich war. Es sind allesamt Stadtteile, die vielleicht im städtischen Kontext doch eher etwas als peripher, weniger wohlhabend gelten. Genau, aber trotzdem, was man noch betonen muss, wenn man sich jetzt quasi die so statistische Arbeiten anschaut zu Städten, dann man schon auch einfach auch sagen muss, es ist bei weitem nicht so, dass die AfD nur in weniger wohlhabenden Stadtteilen Erfolge verbucht, sondern dass das sehr wohl auch in eher wohlhabenden Vierteln der Fall ist, wenn dort zum Beispiel schon relativ lange quasi konservativ gewählt wurde, wenn es dort eine relativ viele, also oft ist es auch so ein Indikator, dass es viele quasi Kleinunternehmer, selbstständige UnternehmerInnen und Unternehmer gibt, die vielleicht auch gut verdienen, aber die so ein bisschen anders, ja. Es gibt unterschiedliche Stadtteile, quasi, die können unterschiedlich sozial zusammengesetzt sein, damit, um quasi so prototypisch erfolgreiche AfD-Viertel zu sein, in Anführungszeichen. Aber es zeigt sich schon, dass eher weniger wohlhabende Viertel, etwas Viertel, in denen auch quasi die Frage von Zuwanderung, Frage von, ja, von demokratischer Exklusion wichtig sind, dass dort die AfD deutlich erfolgreich ist.
Welche Stadtviertel habt ihr genommen in Frankfurt und Leipzig?
Also in Frankfurt waren das Nied. Das ist ein Stadtteil, der quasi historisch gesehen sehr stark so eigentlich zwischen der SPD und der CDU aufgeteilt war. Das ist sehr nah an diesen Chemiewerken in Frankfurt. Die sind sehr stark auch von so einer industriellen Facharbeiterinnenschaft und Facharbeiterschaft geprägt. Wie gesagt, historisch eher so halbe-halbe zwischen SPD und CDU aufgeteilt gewesen. Das hat sich in den letzten Jahren natürlich auch sehr stark vervielfacht. Also ich glaube, man kann diese Studie in diesen Vierteln letztlich nicht nur als Aufstieg der AfD lesen, sondern letztlich auch quasi als eine Geschichte des Niedergangs der ehemaligen großen Volksparteien, weil quasi die CDU wie SPD in den Vierteln verlieren. Das andere Viertel, das ich mir angeschaut habe in Frankfurt, das war der Riederwald. Der galt als der rote Riederwald. Der hat quasi schon seit Jahrzehnten, eigentlich auch schon in der Zwischenkriegszeit hatte der quasi war das im Prinzip eine Bastion der ehemaligen auch der kommunistischen Kräfte, dann aber auch der SPD. Und genau, die waren da immer sehr stark, sind es heute noch verhältnismäßig, aber keinesfalls mehr so, dass sie da 50-60% einfahren, wie das quasi noch in den 1970er Jahren, 80er Jahren der Fall gewesen war, sondern dass die heute mittlerweile auch relativ stark AfD gewählt wird. Stark heißt in beiden Vierteln, das ist vielleicht so eine westdeutsche Besonderheit, würde ich sagen, dass es deutlich volatiler ist, die Wahlergebnisse, als das quasi in Ostdeutschland der Fall ist. Also dass man sehr starke Schwankungen sehen kann, aber schon in der Spitze waren das schon so Werte um die 18-19%, im Minimum halt aber auch mal bei 5-6%. Also das ist geht sehr stark hoch und runter, aber es sind quasi im städtischen Vergleich Viertel gewesen, in denen die AfD eben relativ stark gewählt wurde. In Leipzig, das letzte Viertel, was wir untersucht haben, das ist Leipzig-Grünau, was eine Großsiedlung quasi auch eher am Rande der Stadt ist, die sich aber auch sehr stark quasi mit quasi der DDR, quasi, also da hießen sie ja nicht Facharbeiter, aber quasi schon mit einer eher gehobenen Arbeiterschaft quasi ihr Zuhause gefunden hat und heute aber schon irgendwie halt als Stadtteil gilt, der quasi so ein bisschen verloren gegangen ist, hat eine sehr starke quasi Bezüge gehabt früher, also im, ja, zur Linkspartei. Aber auch das ist, hat sich quasi geändert und die AfD war in den letzten Jahren dort zwischen 20, 25, auch mal bis zu 30% stark. Genau. Also man sieht ja die Unterschiede schon, ne, was stark bedeutet.
Das, diese drei Stadtviertel, die liegen alle nicht in den Zentren der Städte. Ist das Absicht gewesen? Also habt ihr da besonderen Wert drauf gelegt oder hat sich das aus euren Anforderungen an die Bevölkerungsstruktur so ergeben?
Es hat sich bis zu einem gewissen Punkt so ergeben. Und beim Riederwald zum Beispiel, also quasi diese Frage von Zentrum und Peripherie, die treibt mich schon sehr um. Und zum Beispiel beim Riederwald ist es schon auch so, dass da die Frage der Zentralität sich so ein bisschen anders stellt. Ne? Also auch wenn das jetzt quasi, wenn man auf die Karte blickt, man erstmal denkt, ja, das ist nicht mehr so quasi, nicht mehr so unmittelbare Gründerzeitviertel, das ist schon ein bisschen außerhalb des Zentrums. Aber quasi mit dem Neubau der Europäischen Zentralbank im Frankfurter Ostend und den doch deutlichen Prozessen zur sozialen Verdrängung im Frankfurter Nordend und Bornheim Ostend, da schon einfach auch Leute Leute jetzt in Frankfurt weg, also gezwungen sind wegzuziehen und die dann halt im Riederwald ankommen, weil das quasi nur zwei U-Bahn-Stationen sind, die Kinder müssen die Schule unter Umständen nicht wechseln, die Freunde bleiben irgendwie gleich und somit da ist schon einiges in Bewegung in diesem Viertel und ich würde sagen, dass quasi der Riederwald bis zum gewissen Punkt in einem Prozess der Zentralisierung ist. Nides wirkt schon deutlich weiter draußen, Grünau auch. Und gleichzeitig ist es trotzdem so, dass man irgendwie in allen Vierteln halt schon irgendwie auch sieht, dass da Prozesse, Stadtentwicklungsprozesse im Gange sind. Ja, die Städte wachsen und somit quasi auch, ja, die Frage von Zentrum und Peripherie sich schon im Prozess des Verschiebens sind, würde ich mal sagen.
So, dann habt ihr eure drei Stadtviertel und habt da Menschen aus der Mitte der Gesellschaft interviewt. Wer ist das eigentlich, die Mitte der Gesellschaft?
Also ich würde sagen, die Mitte hat sich ein bisschen so ergeben im Forschungsprojekt, dieser Fokus, weil wir schon einfach festgestellt haben, dass über den Fokus, den wir da angelegt haben, also dass wir quasi mit Menschen reden wollen, die quasi noch wählen, die sich irgendwie politisch verorten, die irgendwie, ja, die noch nicht, sagen wir mal, auch aus dem politischen Betrieb verloren gegangen sind, wir einfach sehr viel Kontakt hatten mit Menschen, die doch irgendwie im Leben oder zumindest in der Generation davor, in Frankfurt war das sehr deutlich, aber quasi auch in nach 1990 in Leipzig, bis zum gewissen Punkt Aufstiegs quasi Biografien hingelegt haben, dass die Menschen irgendwie eine gewisse, ja, gewisse Formen von Wohlstand genießen. Ich meine, das heißt jetzt nicht Reichtum per se, aber dass man irgendwie in Urlaub fahren kann, dass man vielleicht ein Auto besitzt, dass man ja, sich irgendwie als Teil der Gesellschaft fühlt, die sich selbst in Anspruch nimmt, vielleicht auch Mehrheitsgesellschaft zu sein, die in Anspruch nimmt, quasi, dass die eigenen Belange politisch gehört werden und die aber auch politisch adressiert werden. Also wenn in den Sonntagsreden die Rede ist von den Menschen im Lande, dann ist halt dann tatsächlich oft noch eher von so einer weißen, meist christlichen, heteronormativen Gesellschaft die Rede und es sind eben nicht quasi People of Color, Migrantinnen und Migranten, sondern es ist ziemlich klar, wer gemeint ist, wenn von den Menschen im Lande die Rede ist. Und das war der Versuch, quasi mit diesem Milieu, was man dann nicht ganz trennscharf umreißen kann, aber ins Gespräch zu kommen, weil die These schon vertreten würde, dass es ein politisch absolut zentrales Milieu ist, weil das genau aus den Gründen, ne? Also es sind in Zeiten, also ich meine, es hat sich etwas wieder verbessert, aber in Zeiten, in denen lange Zeit die Wahlbeteiligung eher zurückgegangen ist, quasi sich auch in Befunden mehrfach bestätigt wurde, dass quasi wenige wohlhabende Menschen eher aufhören zu wählen, eher das Gefühl haben, nicht gehört zu werden und auch faktisch mit ihren Belangen weniger durchkommen im politischen Betrieb, dass, ja, sagen wir mal, diese Zuspitzung auf diese Frage, ja, diese vermeintliche Mitte als quasi als politische Adressatinnen und Adressaten, ja, doch deutlich zugenommen hat. Und dass es einfach ein sehr relevantes, ja, Milieu ist, was man vielleicht unter etwas weniger freundlichen Vorzeichen, aber auch quasi unter diesem Begriff der besorgten Bürgerinnen und Bürger ja auch sehen würde.
Wie seid ihr denn mit denen ins Gespräch gekommen? Also hast du dich da irgendwie vor die Shopping Mall gestellt und gesagt, hier, hör mal, ich habe mal eine Frage?
Ganz so nicht, aber nicht, also jetzt ganz abwegig wäre das nicht gewesen, also gerade, es ist so ein bisschen unterschiedlich gewesen. Der Riederwald ist ein relativ kleines Stadtteil, da findet man sich relativ schnell zurecht, da gibt es nicht wahnsinnig viele Kneipen. Da konnte man tatsächlich auch mal so seinen Vormittag halt in dieser Kneipe verbringen und schauen, mit wem man so ins Gespräch kommt und dann.
Vormittag in der Kneipe verbringen.
Ja, tatsächlich. Okay. Und halt schauen, wie man da so ein bisschen ins Gespräch kommt. Man konnte Zeit auf Spielplätzen, ja, verbringen. Ich habe Veranstaltungen besucht, quasi Sporttreffs. Und ja, so ist man halt so ein bisschen zu den Leuten gekommen. In anderen Vierteln war es ein bisschen schwieriger. Da haben wir dann auch quasi etwas auch zum Teil Hilfe gehabt, dass Leute, die halt im Stadtteil gut verankert sind, so ein bisschen rumgefragt haben, hey, könntet ihr vielleicht mal reden mit denen? Und das hat dann die Türen zum Teil schon geöffnet. Wir haben aber auch Briefkasteneinwürfe gemacht, wo wir halt wirklich irgendwie so von Briefkasten zu Briefkasten gezogen sind und halt so einen Brief eingeschmissen haben mit der Frage, ob sie sich vielleicht bereit wären, sich mit mir zu reden. Vereine angeschrieben, so. Genau, da war natürlich die Rücklaufquote war da sehr gering. Aber wie gesagt, in qualitativer Forschung geht es auch nicht per se darum, dass man jetzt da eine
saubere Stichprobe
zieht. Genau, sondern es geht darum, so ein möglichst breites Spektrum quasi zu bekommen. Und
musstet ihr auch Leute ablehnen oder wart ihr froh, dann diese 50, hattest du, glaube ich, gesagt, dann überhaupt bekommen zu haben?
Ich habe niemanden abgelehnt. Aber ich habe nicht alle Interviews in die Auswertung aufgenommen. Also es gab auch Gespräche, wo man einfach gemerkt hat, die haben sich dann gemeldet und da hat man im Gespräch gemerkt, dass die gar nicht wahlberechtigt sind zum Beispiel.
Okay.
Also ne, ich habe jetzt niemanden quasi aus politischen Gründen oder aus inhaltlichen Gründen ausgesiebt. Ja. Aber wenn man halt gemerkt hat, die erfüllen aus einem ganz harten Fakt diese Vorgabe nicht, dann habe ich sie quasi nicht weiter mit ihnen gearbeitet. Und trotzdem waren das ja spannende Gespräche letztlich.
Qualitative Interviews, macht man die oder habt ihr die mit einem standardisierten Fragenkatalog gemacht oder ist das ein völlig freies, assoziatives Gespräch?
Ich meine, da gibt es unterschiedliche Vorgaben. Wir haben jetzt schon, da gibt es ja Abstufungen von bis, also halt wirklich so sehr standardisiert, wo halt dann wirklich alle die genau gleiche Frage in im genau gleichen Ablauf bekommen. Wir haben in einem Fragebogen gearbeitet, der so, ja, vielleicht so 10 Fragen hatte und noch einige Rückfragen. Der Fragebogen hat beinhaltet aber auch so Diagramme, wo man Leute irgendwie gefragt hat, wie bewerten Sie Ihre Situation, Ihre aktuelle Lebenssituation? Sie können das von 1 bis 4 bewerten. Also mir ging es dann auch nicht darum, quasi das statistisch zu erfassen, aber dass man halt so Gesprächsanreize. Wenn man halt so fragt, wie geht's Ihnen heute? Wie würden Sie Ihre Lage, Ihre Eltern einschätzen? Wie erwarten Sie die Lage Ihrer Kinder? Und Sie da quasi so von 1 bis 4 quasi etwas sagen müssen, dann sind das immer auch sehr, sehr hervorragende Anreize, um mit den Leuten quasi darüber zu reden und zu fragen, ja, warum ist denn so? Warum schätzen Sie das so ein? Warum gehen Sie davon aus, dass es Ihnen heute gut geht, aber in der Zukunft nicht? Warum gehen Sie davon aus, dass es Ihren Eltern besser ging als Ihnen heute? Da kann man, ja, dafür waren dann diese Diagramme da. Und diese Diagramme und die Fragen, die wir da hatten, die waren schon immer quasi die gleichen. Aber so ein Gespräch entwickelt sich. Und das heißt, man stellt das dann auch nicht per se in der gleichen Reihenfolge. Ne? Also man ist es schon wichtig, diese Fragen abzuarbeiten, dass die irgendwie vorkommen im Gespräch. Das darf aber schon, ja, das Gespräch darf seinen eigenen Lauf nehmen.
Wie lange hast du jeweils mit den Leuten geredet?
Zwischen 50 Minuten und 1,5 Stunden, würde ich sagen, waren die Gespräche.
Wie habt ihr das dann ausgewertet?
Also in dem konkreten Fall war das so, dass wir, das war auch so, ja, so auch ein bisschen Trial and Error, ehrlich gesagt. Also ich habe am Anfang versucht, das sehr klassisch, also halt so mit einem Codieren, also mit so einem Programm, in dem man halt so quasi Transkripte einspeisen kann und dann kann man so Textpassagen markieren und die zuordnen zu gewissen Schlagworten. Und habe das dann quasi mit einigen Interviews gemacht, also quasi mit den Interviews im Riederwald, also die ich 2019 schon geführt habe, die anderen sind 2022 entstanden, das muss man vielleicht nochmal dazu sagen. Aber ich hatte quasi schon mal ein ganzes Set an Interviews und habe dann versucht, die mal zu kodieren, um zu schauen, was kommt da eigentlich bei rum und habe festgestellt, das funktioniert nicht. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass diese Gespräche oft letztlich einen Gesamtzusammenhang ergeben haben und viele Themen quasi mal vorne, mal hinten aufgetaucht sind, insbesondere Fragen von Emotionalität, quasi wenn die Leute mal wütend geworden sind oder so, das taucht einfach überhaupt nicht mehr auf, wenn man die Gespräche dann so halt in so kleinere Fragmente geordnet hat. Was wir dann also gemacht haben, ist, dass wir uns, meinem Kollege, der quasi eben die Empirie in Leipzig gemacht hat, dass wir uns hingesetzt haben, haben uns einen Tag Zeit genommen und die Interviews uns mal angeschaut und überlegt, das sind so vielleicht so Themenfelder, die da sehr prominent auftauchen. Und wir haben dann quasi 11 Themenfelder definiert, also quasi Fragen wie Selbstwirksamkeit, Bezüge zur Demokratie, Erzählungen zur extremen Rechten, also solche Sachen haben wir dann genommen und haben dann uns quasi etwas verabschiedet von den Transkripten, sind übergegangen, diese Audiodaten einfach uns wieder anzuhören. Und haben dann quasi zu all diesen 11 Themenfeldern, die wir als wichtig und zentral bestimmt haben, halt für jede Person Memos geschrieben und zentrale Textpassagen dazu zugeordnet. Und genau, so ist dann diese Auswertung vonstatten gegangen. Also es ist so eine Mischung aus, man hat so Vorüberlegungen, die quasi aus der Theorie, die aus vorhergehender Forschung irgendwie da sind, Sachen, die man in den Gesprächen gemerkt hat, da sind Sachen, die brennen, die sind wichtig. Und dann hat sich das so zusammengeführt eben in diese 11 Kategorien, die wir dann quasi in den Gesprächen halt eben nochmal versucht haben, über diese Memos nochmal zu verdichten, um so zuerst für die Einzelpersonen quasi so in sich schlüssigere Befunde zu bekommen, die man dann in Relation zu den Erzählungen von den anderen Menschen setzen konnte.
Wenn du diese Interviews machst, sitzt du einfach nur da und hörst zu oder nimmst du auch mal eine Gegenposition ein, um die Leute irgendwie herauszufordern? Oder wäre das schon eine zu starke Verfälschung des Ergebnisses?
Natürlich ist man nicht neutral in so einem Gespräch. Man ist in einem Raum. Man kann vielleicht sich verkneifen, was zu sagen. Was man nicht verkneifen kann, ist vielleicht, dass einem quasi mal die Augenbrauen hochgehen oder dass man irgendwie schmunzelt. Man kann sich ja nicht rausnehmen aus dieser Situation. Und insofern ist schon da die Frage der Neutralität irgendwie natürlich gegeben. Und es ist schon so, dass ich versuche in diesen Gesprächen schon weitestgehend mich zurückzuhalten, also quasi erstmal wirklich einfach zuzuhören und die Gesprächspartnerinnen und Partner einfach sprechen zu lassen, deren Erzählungen entwickeln zu lassen. Und dann kann man aber natürlich im Verlauf des Gespräches schon quasi auf so widersprüchliche Fragen eingehen und sagen, hey, aber das verstehe ich jetzt nicht. Also wie kommt's? Also zum Beispiel, was oft aufgetaucht ist oder was mir gerade so durch den Kopf geht, ist, dass Menschen gesagt haben, eben bei dieser Frage, wie entwickelt sich etwas, quasi die eine Frage war auch, also nicht nur, wie siehst du dich in 10 Jahren, sondern auch, wie siehst du Deutschland in 10 Jahren? Da gab es Leute, die quasi für Deutschland eine sehr pessimistische Perspektive gezeichnet haben, aber für sich selbst eine sehr positive oder eher positive Perspektive eingenommen haben. Und da kann man natürlich schon mal fragen, also wie geht das auf? Also warum? Also wie kommt dieses, das ist doch eigentlich eine widersprüchliche Einschätzung. Und das ist natürlich dann auch wieder eher ein Gesprächsanreiz.
Führt auch im Zweifelsfall dazu, dass man seine Meinung ändert, wenn man auf solcherlei Widersprüche hingewiesen wird. Ist dir das passiert unterwegs? Also nicht, dass du deine geändert hast, sondern dass die Menschen, die du interviewt hast, im Verlauf des Interviews ihre Haltung oder Einstellung irgendwie geändert haben?
Das ist schwer zu sagen, weil sie in so einem Gespräch dann tatsächlich erstmal so, sagen wir mal, vielleicht auf Widersprüche in der Art und Weise, wie sie sich quasi die Welt zurechtlegen, quasi vielleicht zurechtgewiesen, also nicht zu, also zu hingewiesen werden. Und dann kann daraus vielleicht ein Denkprozess eingeleitet werden. Aber im Gespräch.
Aber nicht innerhalb einer Stunde.
Ja, genau. Und es geht tatsächlich dann nicht darum, den Leuten jetzt quasi zu überzeugen von meiner Meinung, sondern tatsächlich eher nochmal zu hören, wie sie das dann wie sie vielleicht solche Widersprüche dann auch, also Widersprüche, das klingt jetzt so, ne? Aber Widersprüche ist nicht meine Zuschreibung, aber wie sie das für sich irgendwie zurechtlegen, also wie sie das ausdeuten. Und dann, da kommen dann ja auch Ausdeutungen. Also zum Beispiel hat mir eine junge Frau dann ganz klar gesagt, ja, schauen Sie mal, also genau auf diesen Widerspruch, den ich vorher gesagt habe, schauen Sie mal, ich bin gut ausgebildet, ich habe studiert, mein Partner studiert auch, uns geht's momentan nicht so gut, weil ich bin schon berufstätig, also bei ihm sieht's noch ein bisschen anders aus. Und wenn ich aber an die Zukunft denke, dann werden wir beide gut verdienen und unseren Kindern wird's gut gehen, also die sie noch nicht hat, aber denen wird's gut gehen, weil wir sind ja nicht Durchschnitt. Und somit eine, das, ich meine, man kann ihr auch nicht ganz widersprechen. Also statistisch hat sie recht mit dem, was sie da sagt. Und gleichzeitig ist es schon irgendwie auffällig, dass quasi so die Erwartung, dass vielleicht so den Niedergang der gesamtgesellschaftlichen Situation für einen selbst keine Auswirkungen hat. Da würde ich dann schon quasi analytisch, wenn ich einen Schritt zurück hätte, weiterhin meine Fragezeichen setzen. Aber letztlich kann man ihr ja dann nicht sagen, dass das unschlüssig ist, was sie da, wie sie das sagt.
Dieses Buch ist Ergebnis meiner Bemühungen zu verstehen, was in der Mitte der Gesellschaft passiert ist, dass die Rechte derart erstarken konnte. Hast du das verstanden? Hast du verstanden, was in der Mitte der Gesellschaft passiert ist?
Also ich würde sagen, das ist ein kontinuierlicher Prozess. Da hört natürlich nicht auf. Letztlich war die ganze Forschungsprozess von massiven Veränderungen begleitet. Das hat uns immer wieder vor Herausforderungen geführt. Ich meine, angefangen hat das Projekt, 2017 habe ich meine ersten Gedanken dazu gemacht, dann kam mein Kollege 2018 dazu. Quasi die DFG hat das dann ab 2021, glaube ich, gefördert. Also es ist ein langer Zeitprozess. Und ne, also 2017, als diese Gedanken angefangen haben, ist Donald Trump gewählt worden, der Brexit war irgendwie ein Thema und die AfD ist zum ersten Mal im Bundestag eingezogen. In den Jahren danach, ich meine, es kam die Pandemie als doch fundamentale Achse, die doch einiges verschoben hat, der Krieg in der Ukraine, der Krieg im Nahen Osten, die Klimakrise, die wir mittlerweile, also eigentlich nicht mehr leugnen können, die wir erfahren an unserem eigenen Leben. Und das hat natürlich letztlich diese ständige, quasi sagen wir mal auch, ja, Verschiebungen, Zuspitzungen, verstärkte Krisenerfahrungen haben natürlich auch verändert, was und wie die Leute erzählen, was sie wahrnehmen, wie sie denken. Und insofern würde ich sagen, das ist ein Zeitdokument, ne? Also es ist jetzt nicht die abschließende Antwort, die Mitte ist so, sondern es ist zu einem Zeitpunkt, ist es erstmal quasi einfach, ja, es ist ein Versuch, reinzublicken, was da gerade passiert. Und ich würde schon sagen, dass man, was auf jeden Fall auffällig war, ist, dass wenn man sich jetzt nochmal diese ganzen Debatten um das Erstarken der extremen Rechten nimmt, wo halt ganz oft halt eben gesagt wird, ja, es sind diese Erfahrungen von Entdemokratisierung, die Erfahrungen, also quasi vielleicht auch die Vorherrschaft, also die Dominanz von gewissen, ja, rassistischen Ressentiments, die da sind, Fragen von sozialem Abstieg etc. Das ist quasi so als wirksame Faktoren für das Erstarken der extremen Rechten genannt werden. Was ich auffällig fand, ist, wie sehr all diese Aspekte, die ich genannt habe, quasi Gesellschaft durchzieht. Und auch die Menschen quasi betrifft und durchzieht, die letztlich für sich noch in Anspruch nehmen, sehr weit weg zu sein von der extremen Rechten und auch nicht auf die Idee kommen würden, die AfD zu wählen zum Beispiel. Und trotzdem aber diese Mechanismen, quasi das Gefühl, politisch nicht von Gewicht zu sein, das Gefühl, die eine Erfahrung, dass man quasi das soziale Engagement, wenn man dann engagiert ist, nicht wahnsinnig weit führt, dass quasi politischer Protest auch vor Ort nicht wahnsinnig erfolgreich ist. Die Erfahrung, ja, das, ja, sowas wie, was Oliver Nachtwey als Abstiegsgesellschaft beschrieben hat, dass, ja, diese Erfahrung von Abstieg, von Sorge vor der Zukunft, dass es einem schlechter gehen könnte, dass es den eigenen Kindern schon schwieriger geht oder gehen wird. Ja, das sind schon Sachen, die sehr dominant sind in diesen Erzählungen. Und ich würde schon auch sagen, dass man einfach wirklich sehr stark feststellen kann, dass diese Krisendynamiken, die wir in den letzten Jahren gesehen und erlebt haben, dass die schon zu einem ganz, ganz ausgeprägten, ja, sagen wir, Verunsicherung geführt haben, dass sich in der Gesellschaft, ja, bei vielen Menschen etwas zusammenzieht, dass ein gewisses verstärkt, also diese Rückzug ins Private, dass man mit Menschen da draußen nicht unbedingt, also dass man die jetzt nicht als zwingend als doof empfindet, aber dass man quasi mit wem man solidarisch sein mag, dass man das sehr eng definiert. Ja, und dass all das, diese Erfahrung von demokratischer Machtlosigkeit, dieses Gefühl abzusteigen, ja, auch die weite Verbreitung von gewissen rassistischen Werteurteile, dass das quasi noch zusammengeht mit eigentlich einer Situation, dass es kaum Zukunftsvisionen sich finden in den Erzählungen. Also es gibt kaum eine Vorstellung, wo diese Gesellschaft sich hinentwickeln soll, wie angesichts dieser ganzen Entwicklungen irgendwie auch was Positives und was Gutes dabei rumkommen kann. Und so, ja, würde ich schon sagen, dass was da entsteht, ist so eine Haltung, vielleicht das zusammenzuhalten, was man noch hat, das zu verteidigen, Liebe nicht mehr Menschen quasi ins soziale Gefüge einbinden, Liebe nicht noch mehr Menschen quasi demokratische Rechte zu geben. Und das ist es, was ich als Regression beschreiben würde. Also dieser Prozess, das ist wie so ein Verkrampfen von Gesellschaft, die letztlich quasi demokratische und sozial öffnende, pluralistische Transformation von Gesellschaft letztlich den Weg verschließt.
Wenn du das als Regression bezeichnest, dann würde das ja bedeuten, dass die Gesellschaft schon mal entkrampfter war. War sie das überhaupt?
Ja, das ist eine große Frage. Ich glaube, sie war's. Aber wahrscheinlich in der historischen Ausnahmezeit. Ich glaube schon, wenn man, also ich meine, dass das, was quasi gerade in Westdeutschland so als Zeit des Wirtschaftswunders, der Aufstiegsgesellschaft war, ich meine, die Schlagworte 1968, quasi diese starken Liberalisierungen von Gesellschaft, die Öffnung von der Möglichkeiten, sich quasi ja Identitäten auch selbst zu finden, zu wählen, da würde ich schon sagen, dass da zumindest quasi die Wege hin zu einer offeneren Gesellschaft schon mal offener waren. Und das heißt natürlich nicht, dass es da keine Widerstände gab, ne? Also ich meine, die extreme Rechte, das ist jetzt kein neues, sondern ich meine, wir hatten auch in den 1990er Jahren die Republikaner, die NPD war in Deutschland präsent, der Front National in Frankreich hat ja auch quasi eine Geschichte, die weit zurückreicht. Also das ist ja nicht so, dass es quasi, dass es jetzt quasi eine heile Welt war, in der das alles abwegig gewesen ist. Aber ich glaube schon, dass es eine Zeit gab, in der zumindest gesamtgesellschaftlich die Visionen oder die Möglichkeit einer progressiven Gestaltung von Welt offener war, als das jetzt der Fall ist.
Was ist denn eine progressivere Gestaltung von Welt? Wie sähe die aus? Also wie würde das Gegenteil aussehen von dem, was du da gefunden und beschrieben hast?
Ich habe mich ja dazu nicht so sehr geäußert, was das Progressive ist, aber ich finde quasi, was Rahel Jecki hat ja dieses Buch geschrieben, ich glaube, es heißt, ich habe gerade den Titel nicht ganz präsent, bis Fortschritt und Regression, irgendwie so, wo sie sich ja auch quasi die Gedanken macht, also was denn das Gegenstück wäre. Und das ist ein sehr philosophisches Buch und in dem Versuch, das quasi arg verkürzt, wahrscheinlich quasi zusammen, also zu fassen, würde ich sagen, dass sie da schon betont, dass quasi etwas Progressives wäre dann der Fall, wenn quasi die Gesellschaft gelingt, aus sich heraus die Krisen, die da sind, in einer Art und Weise zu lösen, also zu bearbeiten, dass sie wirklich auch gelöst werden können. Und das letztlich aber auch auf der Grundlage von der Anerkennung von Menschenrechten und Grundrechten. Also das, genau, man kann die Probleme schon auch anders lösen. Aber letztlich würde ich schon sagen, dass was heute passiert ist, dass quasi das fundamentale Herausforderung in Sachen Klimakrise, in Sachen Migration, in Sachen demokratische Beteiligung letztlich eigentlich kaum adressiert werden. Und wir, Prozesse von politischer Verschiebung und Aufmerksamkeit erleben, die quasi die zentrale Herausforderung unserer Zeit eigentlich letztlich immer wieder vergessen machen. Also ich finde, das zentrale Beispiel ist ja Migration, dass wir immer wieder über die Frage der Migration sprechen, anstelle über, all das, was ich vor, also quasi, und zwar in dem Sinn von, wir schotten uns ab. Und man das mal behauptet, man könne über Abschottung dieses Problem der Migration oder dieses Problem, ich beginne jetzt, also eher die Frage der Migration irgendwie in den Griff zu bekommen. Letztlich ist es abwegig, ne, wenn wir auf die Herausforderungen der Zukunft schauen. Und das hat überhaupt keinen Platz. Und es findet einfach nur quasi über diese Logik des Schließens, Abschließens, Ausgrenzens, stärkeren Bestimmung des Wirs und des anderen statt. Und dass da überhaupt gar keine, dass darin herzlich wenig Bewegung da ist, die Fragen so zu lösen, dass sie auch quasi in einer nachhaltigen Weise in die Zukunft tragbar gelöst werden.
Gibt es eigentlich irgendwie einen Schlüsselmoment, an dem die Mitte sich dazu entschlossen hat, zu regredieren? Ich glaube, das ist es. Wenn man Regression betreibt, regrediert man, oder? Wie nennt man das?
Also ein Schlüsselmoment, ich würde sagen, in den Gesprächen in Frankfurt war schon sehr auffällig, wie wichtig die Pandemie als Erfahrungshorizont war. Das liegt sicher daran, dass die Gespräche relativ zeitnah, also 2022 im Sommer, quasi eben die Need stattgefunden haben. Da war diese Pandemie ja noch, also quasi die Erfahrung noch recht nah. Und gleichzeitig ist es schon so, dass in doch einigen Gesprächen sehr klar gesagt wurde, dass man ja hier in Frankfurt oder hier, wo wir leben, oder ich persönlich ja eigentlich keine Krisenerfahrung gehabt habe in meinem Leben. Also die Finanzkrise wurde irgendwie wahrgenommen, 2008 die europäische Schuldenkrise irgendwie auch, aber es hat einen selbst nicht wirklich betroffen. Es gab auch eine sehr wohlhabende Person im Sample, die gesagt hat, ja, die Finanzkrise war schon blöd, da sind die Portfolios so ein bisschen runtergegangen, aber es hat sich ja quasi im Börsenhoch der letzten Jahre alles wieder erholt, also alles gut. Die Frage der Migration ist für Leute, mit denen ich gesprochen habe in Frankfurt, die jetzt nicht ausgeprägt fremdenfeindliche Einstellungen an den Tag gelegt haben, jetzt auch nicht wirklich ein Thema gewesen. Das hat da vielleicht schon so seine, vielleicht mal so ein bisschen Skepsis an den Tag gelegt, ob das möglich ist, quasi die Menschen alle zusammen zu integrieren. Aber grundsätzlich ist auch da eher so, dann ist es halt so. Und die Pandemie hat aber schon so einen Erfahrungshorizont geöffnet von, plötzlich bin auch ich betroffen. Und plötzlich gehen auch meine Kinder nicht mehr in die Schule. Und plötzlich ist auch mein Hausarzt zu und plötzlich kann auch ich nicht mehr einfach quasi Straßenbahn fahren, wenn und wie ich das will. Ne? Also dass man so gemerkt hat, dass da hat was stattgefunden in dieser Erfahrung des auch Betroffenseins. Und ich würde sagen, das ist sicher etwas, was in den Gesprächen in Leipzig anders ist. Da gab es eine viel stärkere natürlich Erfahrung und auch Kenntnis über Krisen und Herausforderungen der Krise. Also die Wende, die Erfahrung der Wende und diese Zeit der 1990er Jahre ist bei allen Menschen, denen da gesprochen wurde, quasi als herausfordernde Zeit beschrieben. Quasi eine Person quasi in seine 40er beschreibt das quasi bei seinen Eltern als jahrelange Findungsphase. Und es ist schon auch so auffällig, dass da viele Leute gesagt haben, naja, ich habe das irgendwie ökonomisch, habe ich das schon geschafft, aber so glücklich bin ich nie mehr wirklich geworden. Also würde ich schon auch sagen, also da gibt schon grundlegende Unterschiede, was diese Krisenerfahrungen angeht. Aber die Pandemie war relevant und ich würde schon auch sagen, dass die Frage so des Klimas oder der Klimawandels, Klimakrise etwas war, was in vielen Gesprächen irgendwie aufgeploppt ist, so als ja Verunsicherung für das, was kommt. Und dass man irgendwie so ein Gespür hat dafür, dass es die Dinge sich schon verändern werden, wenn man nicht genau weiß, wohin und wie. Und dass man da sich, ja, manche sehr stark dafür plädiert haben, dass quasi die Änderung, Transformation stattfinden muss. Andere sich sehr geärgert haben darüber und der Meinung sind, dass man ihnen was wegnimmt, was man ihnen nicht wegnehmen sollte. So. Aber ich würde schon sagen, die Pandemie ist schon ein wichtiges Ereignis in diesem ganzen Setting.
Das klingt ein bisschen so, als hätten sich alle irgendwie über Jahre und Jahrzehnte in so einer gewissen Sicherheit eingerichtet, so eine, ich nenne es mal Faulheit, sich an so eine Faulheit gewöhnt. Und dann kommt auf einmal die Pandemie als Krise, unter der man nicht mehr wegtauchen kann.
Ein bisschen stimmt, ja.
Ist das so?
Also zumindest, also ich würde schon sagen, dass das gewisse Erfahrung, aber ich meine, ob es jetzt Faulheit ist, weiß ich nicht.
Ja, aber Trägheit. Ich nenne es mal Trägheit.
Man hat sich sicher eingerichtet in diese Vorstellung von, es geht aufwärts, ich verdiene besser und wir können quer um die Welt in Urlaub fliegen. Und
die Politiker tun zwar, was sie wollen, aber auf irgendeine Art und Weise bin ich doch noch repräsentiert.
Genau, und wenn nicht, dann betrifft es mich auch nicht so recht, weil ich habe ja hier quasi meins und es ist schon irgendwie okay. Also, dass man sich so irgendwie so eingerichtet hat, ja, in so einem gewissen Fahrwasser, das Weiter-Sos und das wird schon irgendwie.
Wenn jetzt diese Krisenerfahrung der Pandemie das aufbricht und das erschüttert und die Mitte in die Regression drängt, sage ich mal, dann sind wir doch im Grunde verloren, weil die Klimakrise wird ja früher oder später die nächste Krisenerfahrung sein, unter der sich niemand wegducken kann, selbst die mit viel Geld. Selbst denen läuft der Keller voll.
Ja. Ich glaube, das ist etwas, was ich im Buch ja auch beschreibe, dass wenn man sich diesen Krisen nicht grundsätzlich stellt und nicht quasi die auch politisch adressiert und auch vielleicht ganz klar sagt, also dass da Veränderungen kommen werden. Also diese ständige Versprechen, was quasi, ja, was ich schon sage, was quasi Union und SPD sehr stark machen, dass alles irgendwie gut werden wird und dass es alles lösbar ist und dass man quasi
Muss nur lange genug warten,
Verbrenner aus, darüber müssen wir nochmal den Sankt-Nimmerleins-Tag verschieben, weil die deutsche Industrie, also ne, wenn man den Leuten immer und immer wieder verspricht, dass diese Transformation nicht so notwendig ist, dann fahren wir mit einem Schnellzug auf eine Wand. Weil es wird kommen. diese Transformation wird sich aufdrängen, ob wir wollen oder nicht.
Aber diejenigen, die genau das Gegenteil sagen, die genau das sagen, was du hast, das wird kommen und wir müssen das adressieren. Also letztlich die Grünen, die werden dadurch zum Feind. Das ist doch, man kommt doch da überhaupt nicht raus.
Ja, es ist, ich würde schon sagen, dass es eine schwierige Situation ist und dass es ziemlich verfahren ist und dass es darauf ankommen würde, dass tatsächlich quasi, ja, letztlich die gesellschaftlichen Kräfte, die auch ein Interesse, also das ist, also ich meine, man kann ja über unterschiedliche Wege nachdenken, wie das alles passieren soll. Und gleichzeitig glaube ich schon, dass es letztlich auch im denkbar wäre, dass es quasi auch eine konservative Perspektive darauf gibt, wie das Ganze vielleicht eben trotzdem zu stemmen ist. Aber was ja versprochen wird die ganze Zeit, ist, dass ihr müsst euch nichts verändern, es bleibt alles, wie es ist, ihr werdet euren Wohlstand behalten können, so wie es ist. Und so wird es nicht gehen. Wenn wir als Gesellschaft nicht anfangen, darüber zu diskutieren, was Wohlstand ist, wie wir quasi unsere Zukunft gestalten wollen, wie wir vielleicht diese notwendigen Veränderungen, die da sind, vielleicht auch positiv wenden können, im Sinne, dass wir vielleicht weniger arbeiten, stabilere Sozialbeziehungen schaffen, die vielleicht auch andere Muster von Sorgearbeit erreichen, wie wir quasi unsere Gesellschaft quasi auch, ja, nachhaltig aufstellen können, damit wir auch unter einem weniger wachstumsgetriebenen Perspektive irgendwie gut funktionieren können und irgendwie ein Gefühl von Wohlstand und Freude haben können. Darüber müssen wir reden als Gesellschaft und das ist notwendig und dieser Prozess findet überhaupt nicht statt. Und solange dieser Prozess nicht stattfindet, wird, glaube ich, von diesen unterschwelligen Dynamiken, die wir da beobachten, und alles, was ich beschrieben habe, ne, ist ja nicht ein unmittelbarer Drall nach rechts. Was ich sage, ist nur, die Möglichkeitsspielräume für rechtsextreme Politik werden größer in dem. Und wenn man dem entgegentreten will, dann müsste man genau das tun, was ich genau ein bisschen skizziert habe gerade. Ne? Dann müsste man anfangen, das abzugraben und quasi eine Zukunft zu skizzieren, mit einem, ja, soziale Sicherheit zu schaffen. Das wäre wichtig, um da quasi dran zu arbeiten.
Aber sehen tust du das nicht, ne? Du schreibst, wir müssten die Hoffnung aufgeben, dass die Rechte wieder an einen wie auch immer gedachten Rand gedrängt werden könnte. Das heißt, wir sind all dem ausgeliefert.
Nee, ausgeliefert sind wir nicht. Aber ich sehe, weil wir natürlich immer auch Handlungsspielräume haben. Also ich denke zum Beispiel, wenn wir zurückdenken an diese großen Massenproteste, die da am Anfang des Jahres stattgefunden haben für die Demokratie etc., Da gab es ja Handlungsspielräume. Ich meine,
worüber reden wir jetzt Ende des Jahres?
Das stimmt.
Wieder über die Triggerpunkte, um das auch nochmal erwähnt zu haben. Über die Triggerpunkte, über die wir seit Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten, uns die Köpfe einschlagen und zu keinem Ergebnis kommen.
Genau, aber dazu vielleicht zwei Sachen. Das eine, glaube ich, und da würde ich vielleicht so eine leise Kritik auch an diesen Bewegungen formulieren oder quasi, dass man vielleicht die Hoffnung hatte, man kann jetzt ein, zweimal auf die Straße gehen, und man würde dann quasi die Politik mit dem richtigen Argument schon überzeugen. Und das würde dann reichen. Und darin hat man, glaube ich, zum einen komplett verschätzt, dass halt in manchen Regionen Deutschlands letztlich eigentlich seit 2014 die extreme Rechte nicht zwei, dreimal auf der Straße war, sondern faktisch kontinuierlich. Also wir hatten über Monate hinweg Pegida, wir hatten lange, lange Jahre diese Corona-Spaziergänge. Es gab diese Proteste um den heißen Herbst. Es gab die Fragen, also ich meine, ich sage jetzt nicht, dass all diese Bauernproteste quasi rechts außen waren, aber es gab diese Vermischungen auch. Und wir haben einfach quasi in manchen Regionen faktisch ein 10-jähriges Mobilisierungsmomentum, das von rechts außen mit bedient wird.
Bis hin zu einer kulturellen Hegemonie. Obwohl 70% diese Leute nicht im Parlament sehen wollen.
Ja. Genau. Und das durchbricht man natürlich nicht mit ein paar Wochenenden auf der Straße. Das ist die eine Seite, die da vielleicht vergessen wurde. Und das andere ist, glaube ich, auch, es geht ein bisschen in die ähnliche Richtung, dass die gesellschaftlichen Konfliktdynamiken, vor denen wir stehen, die werden unweigerlich zunehmen. Und das muss nicht zwingend pessimistisch sein. Es heißt aber, dass man sich auf eine lange Auseinandersetzung einstellen muss. Dass dieses Abwehren von rechts, von einem starken, gewisse, ja, bis hin zu faschistischen Tendenzen, dass es etwas ist, was wir quasi als demokratische Gesellschaft über Jahre denken müssen. Und dass wir in eine Zeit eingetreten sind, in der Demokratie nicht mehr einfach so da ist. Und was werden wir die wollen, wie sie verteidigen müssen. Und gleichzeitig, und ich sehe da aber nicht schwarz, weil ich meine, viele Leute in Deutschland eigentlich, ich würde schon sagen, dass die allermeisten Menschen eigentlich diese Demokratie wollen, dass sie sich ganz klar letztlich auch bis zum gewissen Punkt pluralistisch sehen, dass sie jetzt letztlich auch eine gewisse Offenheit vor Zuwanderung haben. Also ich würde nicht sagen, dass das alles dass es alles schon entschieden ist, wo das hingeht. Aber ich glaube, dass wir anerkennen müssen und dass es etwas ist, was quasi vielleicht auch die sich noch irgendwie als links verstehenden Parteien in den Parlamenten quasi auch anerkennen müssen, dass sie sich auf diese Auseinandersetzungen einlassen müssen und dass es keine schnellen Antworten gibt auf das, was da ist.
Diese Konflikte, die wir da austragen müssen, wo würden wir die austragen? Also ich sehe so eine sich immer weiter zersplitternde, individualisierende Medienwelt. Mein Lieblingsbeispiel oder mein Lieblingsvergleich ist immer der Historikerstreit der 1980er Jahre. Der wurde im Wesentlichen über drei große Zeitungen ausgetragen über einen sehr langen Zeitraum, weil eine Zeitung halt auch oder mehrere Zeitungen halt auch die Ruhe haben und die Ausdauer haben, einen solchen Debattenraum, sag ich mal, offen zu halten. Ich sehe einen solchen Raum heutzutage nicht mehr. Siehst du einen?
Ich glaube, es sind zwei Ebenen, die verschränkt sind. Über die Politik haben wir jetzt schon ganz schön viel geredet. Ich glaube, das ist deshalb nur kurz dazu. Ich glaube, es wird nicht funktionieren, ohne ein deutlicheres Umschwenken Richtung quasi der sozialen Frage, in Richtung quasi ein klares Verteidigung der demokratischen Zusammenhalts, Verteidigung von Grund- und Menschenrechten durch quasi die politischen Parteien, die sich demokratisch sehen. Ohne das wird es nicht gehen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, über die ich jetzt vielleicht noch mal ein bisschen mehr sagen kann, ist, dass ich schon, das ist vielleicht auch sehr stark geprägt durch meine eigene Forschung oder durch die Perspektive, mit der ich arbeite, dass ich schon sagen würde, dass die Menschen zuallererst ihr politisches Verständnis und wie sie Welt deuten, dass sie das vor Ort im Lokalen tun. Sie machen das quasi auf, ja, im Umfeld, wo sie wohnen, mit den Menschen, wo sie zur Arbeit gehen, wo sie zur Schule gehen, etc. Und ich glaube, also wenn man diese Fragen von sozialer Einbindung, von quasi von positiven Erfahrungen, wenn man das stärken will, dann müsste das auch vor Ort wieder möglich sein. Und dann müssten quasi im Lokalen Orte geschaffen werden, an denen quasi demokratischer Streit möglich ist. Die Selbstwirksamkeit vor Ort müsste erhöht werden. Also ich meine, um ein konkretes Beispiel zu nennen. Es ist sehr auffällig, ne, wenn man mit den Menschen spricht, dass sie, wenn sie skeptisch sind gegenüber von Zuwanderung, dass sie das nicht argumentieren mit den aktuellen Zahlen der Einreisen oder bewilligten Asylverfahren. Das ist nicht auf die Ebene, auf der sie argumentieren. Was sie sagen ist, dieser Sperrmüll, der da rumliegt.
Ja.
Oder die falsch geparkten Autos.
Ja.
Oder Menschen, die bei Rot über die Straße gehen. Ne? Mhm. Also das sind so die Dinge, wo sie dann sagen, das sind die Ausländer. Das ist, ne? Und das heißt, sie verbinden letztlich die Erfahrung quasi von, die sie da machen, letztlich immer mit dem, was sie quasi vermeintlich vor Ort sehen. Und natürlich sehen sie quasi den Sperrmüllberg vor Ort, das Problem der Ausländerinnen und Ausländer, weil natürlich auf einer übergeordneten Ebene diese Erzählungen auch zirkulieren. Das ist nicht losgelöst voneinander. Aber sie verbinden das unmittelbar mit dem, was vor Ort passiert. Das heißt, wenn man vor Ort quasi vielleicht Projekte machen würde, an denen Menschen quasi vielleicht, unterstützt von der Stadt, unterstützt von der Sperrmüllgemeinschaft, aber vielleicht auch mit Schulen zusammen quasi Projekte machen würde, um quasi gemeinsam den Sperrmüll wegzuräumen, dann würden da unmittelbar Erfahrungsräume passieren, in der man zum einen merkt, wir sind gemeinsam selbstwirksam, wir können das selbst wegräumen.
Und der Syrer hat viel härter gearbeitet als der weiße Deutsche.
Ja, genau, oder hat halt mit, also man muss es ja nicht mal so sehen, aber dass man halt irgendwie auf einer Ebene zusammenkommt, die nicht immer so aufgeladen ist, die eine andere Konnotation hat. Das wäre zum Beispiel so eine Ebene. Oder dass man halt, wenn man quasi so einen Quartiertreff hat, dass es nicht nur ein Ort ist, wo halt irgendwie vielleicht ein Sozialzentrum das öffnet, wo alles quasi kontrolliert wird, sondern dass die Menschen wie früher in Bürgerhäusern zusammenkommen können, wo sie quasi selber Veranstaltungen machen, vielleicht ein kleines Budget gibt, um ein bisschen dran rumzuwerken, um gemeinsam zu streichen etc. Einfach um halt Orte zu schaffen, an denen auch gemeinsames Entscheiden, gemeinsames Streiten, gemeinsames, Sozialsein wieder eingeübt werden kann. Weil an dem, würde ich schon sagen, fehlt es. Und dann müsste man quasi von unten aufbauend andere Sozialstrukturen schaffen. Und ich meine, das ist ja auch das Fatale, wenn man nochmal zu einem Bogen spannt, wenn man sich nochmal quasi reinschaut, quasi warum ja mitunter auch quasi die AfD in Ostdeutschland so erstarkt, weil sie ja zum Teil es ihr halt gelingt, in Orten, wo die quasi von einer starken Abwesenheit von solchen Sozialstrukturen gelingt, letztlich genau diese Beziehungen wiederherzustellen, dass sie Anlaufpunkt ist für einen Umzug, wenn was schief läuft, dass man sich mal hilft beim Rasenmähen, ne, also so, und dass dann eine gewisse Form von Sozialität wiederhergestellt wird, die abwesend ist, und das geht weit über die politischen Fragen hinaus, und somit wird man, wenn man Gesellschaft quasi auf eine pluralistische und offene Art weiter erhalten will, dann muss das von unten quasi wieder gestärkt werden, und das ist jetzt, ich würde sagen, das ist vielleicht nicht gerade die Stärke dessen, was ich in Deutschland quasi am politischen Betrieb erlebe, ne? Dass man diese Perspektive von unten einnimmt, sondern es ist schon alles sehr stark top-down, auch wenn es ein föderalistisches System ist, ist es letztlich sehr stark quasi sind Sachen auf Landesebene geregelt und so, und da müsste man viel stärker auch über vielleicht eine Stärkung von kommunaler Selbstverwaltung nachdenken, die Entscheidungsmöglichkeiten stärken. Ja, das sind Dinge, die, glaube ich, wichtig wären, dass die Menschen vor Ort realisieren, dass ihre politische Stimme, ihr Handeln, ihr soziales Integriertsein einen Unterschied macht. Dass es etwas ist, womit sie was bewirken können.
Aber das ist ja letztlich auch wieder ein Appell an die Politik, solche Räume auch überhaupt erstmal zu ermöglichen. Sei es durch faktische Räume, Freiräume meinetwegen, aber auch durch ja letztendlich Geld, durch Sozialarbeiter, durch ja, dass Initiativen unterstützt werden, die sowas irgendwie vorantreiben wollen. Und ich sehe genau das Gegenteil. Das heißt, wir manövrieren uns doch noch tiefer in die Regression letztendlich, wenn wir nicht damit aufhören, diese Räume zu schließen.
Deshalb sage ich, dass es ein Wechselverhältnis ist, ne? Also weil was du sagst, stimmt natürlich. Und es ist schon so. Und trotzdem würde ich, glaube ich, nochmal betonen, dass zum Beispiel im Riederwald in der Zeit, in der ich da aktiv war, also da ich da geforscht habe, es doch aktive Bestrebungen gab, quasi ein neues quasi so Sozialzentrum zu schaffen, aus Initiativen heraus, aus dem Stadtteil heraus, haben Leute, die sich quasi an einem Demokratiestammtisch quasi getroffen haben und gegen die AfD engagiert waren, haben sich sehr stark quasi Gedanken gemacht, wie vielleicht so ein neues quasi Art von Bürgerhaus aussehen könnte. Und ja, ich glaube, dass solche Initiativen müssten deutlich gestärkt werden. Müsste man, ja, die bräuchten letztlich Rückhalt. Es müsste das Geld da sein, um das zu finanzieren. Weil ich glaube, es kommt eigentlich mehr von unten, als man so denkt. Und sie stoßen natürlich an unterschiedlichen Orten quasi auf nicht die gleichen Restriktionen. In Städten, wo ich jetzt gearbeitet habe, ist oft auch das Problem, dass halt die Mieten viel zu hoch sind, um quasi vielleicht selbst organisiert irgendeine Form von Stadtteilzentrum zu schaffen oder so. An anderen Orten fehlt es vielleicht schlicht an Menschen, die quasi das noch stemmen könnten oder so. Aber ich würde schon sagen, dass es eigentlich mehr Initiativen von unten gibt, als man, ja, die da sind. Und ich würde in allen anderen Bereichen auch dafür plädieren, dass es eigentlich eine höher und sichtbare quasi auch andere Mitte der Gesellschaft gibt. Ich meine, sie war zu Millionen auf der Straße Anfang dieses Jahres und hat der Politik die Hand weit, weit ausgestreckt, um quasi Demokratie anders zu gestalten. Und auch diese Hand wurde, ja, man muss es so sagen, quasi ausgeschlagen, aber sie war da. Und das Gleiche gilt für die Klimapolitik. Ich meine, wir erinnern uns an die großen Proteste von Fridays for Future 2019, und letztlich auch nach der Pandemie wieder aufflammt. Diese ausgestreckte Hand ist eigentlich da, auch aus der Mitte der Gesellschaft. Diese an der demokratischen, pluralistischen, sozial gerechten, ökologisch nachhaltigen Welt zu arbeiten. Aber diese ausgestreckte Hand müsste halt tatsächlich auch politisch aufgegriffen werden, weil die Zivilgesellschaft, die kann das Problem alleine nicht lösen. Da helfen alle Appelle nicht.
Mhm. Was ich mich die ganze Zeit frage oder was mich wundert ist, der Mensch, ne, das weiß die Psychologie schon sehr lange, der Mensch ist kein konkurrierendes, sondern ein kooperierendes Wesen. Und gerade in Krisen, da gibt's auch Forschung drüber, gerade in Krisen stehen die Menschen zusammen und kooperieren viel stärker als in ihrem Alltag. Warum passiert das hier nicht? Ist die Krise nicht heftig genug? Also muss die Karre erst vor die Wand fahren, damit wir alle dahin kommen, Metapher wird immer schräger, muss der Karren erst in den Dreck fahren, damit wir alle zusammenkommen, um ihn rauszuziehen?
Die Frage ist immer, wer alle ist, ne? Also ich bin immer so ein bisschen skeptisch vor diesen historischen Vergleichen, ne? Aber wenn man jetzt, weil Aber wenn man jetzt quasi doch mal nochmal den Blick in den 1920er, 30er Jahre gehen würde und sagen würde, ja, da gab es ja schon so einen Moment von, die Krise war sehr vehement und gab ein Zusammenrücken, um den Laden gemeinsam aus dem Dreck zu ziehen. Aber dieses gemeinsame Zusammenkommen war halt ein völkisch-nationales, rassistisches Projekt, ne, was quasi die mit allen bekannten katastrophalen, verbrecherischen Folgen. Und insofern würde ich schon sagen, dass man da aufpassen muss, was man vielleicht so als positiv, also wie man das, ne, wie was da genau dann zusammenkommt. Insofern würde ich da immer, also ich sehe, glaube ich, eher die Gefahr, wenn jetzt unter den jetzigen Bedingungen quasi das sich einfach so verschärft, dass dieses Zusammenkommen eine rechtsoffene Tendenz annehmen würde, die letztlich auf mehr Abschottung, mehr Ausgrenzung der anderen, mehr Sicherheit fürs eigene und weniger für das andere, also letztlich keine demokratische Perspektive wäre. Was nicht heißt, dass quasi Demokratie als formales System quasi nicht mehr da wäre. Aber Demokratie,
ja, wir stimmen alle darüber ab, wer uns autoritär populistisch führt.
Genau, das kann sehr wohl sein, aber Demokratie als ein Prinzip, das quasi Gesellschaft inkludiert, Möglichkeiten gibt, sich zu beteiligen und quasi letztlich auch auf eine Ausweitung dieser Beteiligungsmöglichkeiten gerichtetes Projekt, das auch quasi die soziale Frage letztlich mitstellt, das würde daran natürlich Schaden nehmen. Und diese Gefahr sehe ich schon. Und um bei der Frage nochmal quasi unmittelbar zu antworten, ich schreibe ja im Buch ja irgendwas schon, also ich habe das Zitat jetzt nicht ganz vor Augen, aber quasi paraphrasiert wäre es ja schon so, dass wir halt letztlich dann doch irgendwie auch 30 Jahre Neoliberalisierung der Gesellschaft hinter uns haben und dass wir vielleicht zu einem Zeitpunkt, an dem sowas wie kollektives Handeln, sich quasi sozial aufeinander beziehen, sich solidarisch zu sein, letztlich halt auch grundlegend unterminiert wird von einer gesellschaftlich implementierten Vorstellung von letztlich Wettbewerb, Konkurrenz, einer vereinzelten Gesellschaft, von vereinzelten Subjekten in einer Gesellschaft, die für sich selbst irgendwie versuchen, sich zurechtzufinden. Und diese Vereinzelung, die war schon sehr sichtbar, auch in den Gesprächen. Also eben die Bereitschaft, solidarisch zu sein, letztlich eigentlich fast immer bei der kleinen Familie aufhört. Oder halt vielleicht noch die eigenen Geschwister mit einbezieht oder so. Aber dass es sehr, sehr kleine Radien sind. Und da würde ich schon sagen, dass vielleicht wir erst jetzt merken, welche Konsequenzen auf der sozialen Ebene dieser Prozess der Neoliberalisierung mit sich bringt. Und damit möchte ich nicht sagen, wie mir letzthin quasi gerade in der Rezension quasi vorgeworfen wurde, dass ich quasi das alles auf den Neoliberalismus quasi beschränken oder reduzieren.
Kapitalismus ist schuld.
Genau, so sehe ich das nicht. Aber ich glaube, man kommt nicht drum herum, das mit einzubeziehen, wie dominant das halt war und oder weiter ist. Auch wenn das quasi 2008, 9, 10 in diesen Krisenjahren diese Vorstellung des neoliberalen Projekts doch deutliche Kratzer genommen hat, ist trotzdem so, dass diese Vorstellung von Wettbewerb, Konkurrenz, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied oder halt auch Unglückes Schmied, dass es weiter sehr stark präsent und verbreitet ist.
Was ich ein bisschen gruselig fand, ist, also dein Buch ist ja von Anfang 2024. Eigentlich wollten wir da schon miteinander geredet haben, aber ist genug dazwischen gekommen. Du schreibst, Regierungsbildungen dürften in dieser Gemengelage künftig enorm schwer werden, insbesondere dann, wenn die CDU an ihrer Kampagne gegen die Partei Die Grünen festhält. Genau das haben sie getan und genauso ist es gekommen.
Ja.
Was lässt sich daraus für die Zukunft ableiten? Wer wird Bundeskanzler?
Ich lasse mich da nicht auf die Äste raus. Aber was sichtbar ist, was man jetzt, Stand jetzt sagen kann, ist, dass es ganz offensichtlich auch innerhalb der Union quasi ein umkämpftes Feld ist. Ne? Also es gab jetzt gerade die Tage kamen gerade in den Nachrichten, dass es eine Umfrage gab bei den Landesverbänden der Union, ob sie offen wären für die Beteiligung der Grünen. Und so im Nachgang an diese Aussage von Söder, der CSU, dass sie quasi eine Regierung mit den Grünen auf Bundesebene ausschließen würden. Und da war ja ganz klar ersichtlich, dass das in der CDU überhaupt nicht so ausgemacht ist, dass man mit den Grünen nicht kooperieren kann. Ob die Grünen regieren sollten oder ob sie nicht wichtiger wären quasi als starke ökologische Opposition, das ist nochmal eine andere Frage. Aber die quasi auch nicht jetzt an mir ist, das zu entscheiden, aber quasi das, ne, aber gleichzeitig würde ich schon sagen, da ist einfach noch vieles im Gange und um jetzt mal beim Buch zurückzukommen auf diese Passage, die du gerade quasi genannt hast, es ist halt einfach sehr auffällig, ne, dass man so wie das Gefühl hat manchmal, wenn man quasi der Union oder der SPD zuhört, wenn die sprechen, dass die manchmal immer noch an diesen Vorstellungen festhalten, wie, ja, wie vielleicht vor 30, ja, ich weiß nicht, wie lange das, also, ne, in der vergangenen Zeit festhängen, dass sie quasi so, ja, faktisch vielleicht sogar eine alleine Regierung oder quasi zu zweit regieren können und das quasi in diesen veränderten Konstellationen, das wahrscheinlich auf lange Sicht gerade in Ostdeutschland also einfach auswegslos ist und dass man da vielleicht schon auch nochmal drüber nachdenken müsste, wie funktioniert überhaupt Regierungsbildung, was wären vielleicht andere Modelle, wie, ja, aber da, ja, das sind, glaube ich, einfach viele offene Fragen, aber das ist, als Problem bleibt das natürlich und wenn das so weiterläuft, wie es jetzt läuft, denke ich, dass es schon unausweichlich ist, dass früher oder später die AfD in Regierungsverantwortung kommen wird. Einfach weil sich irgendwann, nicht vielleicht nicht jetzt, aber irgendwann diese Schrecken ablaufen wird und die können warten. Ich glaube, das haben sie bewiesen. Und das, ja.
Diese Leute, die du da interviewt hast oder die ihr da interviewt habt, habt ihr mit denen hinterher auch nochmal gesprochen? Also gibt es von denen irgendwelche Reaktionen auch auf die Veröffentlichung des Buches?
Bisher nicht. Also es gab das Gesprächsangebot teilen, die Leute, die ich wiedergefunden habe. Also zum Teil ist es ja auch so gewesen, dass ich auch aus Anonymitätsgründen halt zum Teil die Sachen, ja, also so weit anonymisiert habe, dass ich zwar noch weiß, wo die Leute wohnen und so, aber die Telefonnummern und so auch weg
gemacht habe. Okay, du müsstest hingehen und gucken, ob du jemanden wiedererkennst.
Genau, in Teilen. Aber natürlich, ich habe schon auch das Angebot quasi vielleicht so an quasi ans Quartiersmanagement oder so, habe ich schon zurückgespielt, dass ich bereit wäre zu reden und dass man auch das Buch mal da diskutieren könnte oder so. Da kam jetzt noch nichts und vielleicht ist es auch ein bisschen, das ist vielleicht so ein bisschen ein wunder Punkt. Ich hätte mich da wahrscheinlich auch mehr umtreiben müssen, das zu tun. Ja, es ist vielleicht so ein bisschen in diesem permanenten, also es ist gar nicht nur das Buch bezogen, ne, aber halt einfach dieses Leben zwischen Arbeit, Familie, das alles irgendwie auf die Reihe zu kriegen, ist manchmal, ja, es ist schwer, das immer quasi alles, ja.
Aber verblüffend finde ich das schon. Also wenn ich anderthalb Stunden lang interviewt worden wäre und dieses Intervieweingang in ein Buch wieder eins gehalten hätte, im Zweifelsfall würde ich mir sogar auf den Schlips getreten fühlen.
Ja, ja.
Also und würde schreiben, das war sehr geehrter Herr Mullis, so nicht, Freundchen.
Hätte ich auch Verständnis dafür gehabt in manchen Stellen. Ich habe beim Schreiben schon immer, es war mir schon wirklich wichtig, den Leuten quasi die Personen als Personen nicht anzugreifen. Also ich weiß nicht, ob das immer gelungen ist, aber es war mir wichtig und ein Anliegen, niemanden bloßzustellen. Darum ging es mir nicht. Und die Analysen, die ich gemacht habe, die haben schon versucht, letztlich etwas Allgemeineres, was in diesen Gesprächen auftaucht, quasi rauszudestillieren. In Teilen habe ich mich selbst auch wiedergefunden. Also ich kann jetzt gar nicht sagen, dass das alles jetzt weit weg von mir ist. Aber ich könnte natürlich verstehen, wenn Leute gesagt hätten, aber bitte, das stimmt jetzt nun mal nicht so. Da haben sie mir jetzt, also ne, ich könnte das verstehen und ich hätte das eigentlich, ich habe es auch ein bisschen erwartet eigentlich, dass das vielleicht nochmal kommen würde. Weil genau, ich habe schon versucht, transparent zu sein. Ich habe das auch quasi kommuniziert, also von Leuten, mit denen ich noch Kontakt hatte, dass das Buch jetzt da ist und habe auch angeboten, ja, quasi dass ich eins zur Verfügung stellen würde oder habe Gesprächsangebot signalisiert, aber vielleicht ist es ein Punkt, den ich selbst nochmal aufgreifen sollte und vielleicht dieses Gespräch jetzt hier so ein Punkt ist, das nochmal so als Anlass zu nehmen, sich mir nochmal quasi einen Ruck zu geben und da nochmal nachzufragen und zu schauen, ob sich nicht doch nochmal was ergibt, weil eigentlich fände ich das wichtig und richtig.
Davon mal abgesehen, dieses Projekt Alltägliche politische Subjektivierung und Erstarken der regressiver Politiken, geht das weiter? Also forschst du weiter?
Das Projekt an sich ist jetzt erstmal also ist im Prozess des Beendens, würde ich mal sagen. Und was die Zukunft bringt, das wird sich so ein bisschen zeigen, quasi auch, was ich halt so mit, wie sich auch die berufliche Perspektive weiterentwickelt. Ich möchte den Themen auf jeden Fall dranbleiben. Ich finde schon, dass sich ganz klar gezeigt hat, dass so diese Frage von so diese Also diese Konflikte der sozial-ökologischen Transformation und jetzt nicht quasi so unmittelbar die Frage von der Implementierung grüner Politiken, sondern die Frage von, welche Konflikte entwickeln sich darum, dass es etwas ist, was unmittelbar daran anschließt, an dem ich schon das Gefühl habe, dass es lohnenswert wäre, weiter daran zu arbeiten, dass diese ganze Frage der Demokratie mit dran hängt. Also wie gestaltet sich Demokratie vor Ort? Wie kann vielleicht etwas Positiveres dabei rumkommen? Und ich würde für mich aber schon auch nochmal sagen, dass ich fände es, glaube ich, persönlich wichtig oder wäre mir, glaube ich, ein Anliegen, quasi in weiterer Arbeit vielleicht nochmal stärker den Fokus darauf zu legen, wie das Ganze vielleicht auch, ja, gewendet werden kann, also wie man auch einen Ausweg aus dem Ganzen findet. Ich finde, wir sind mittlerweile ein bisschen an einem Punkt angekommen, wo analytisch eigentlich vieles auf dem Tisch liegt. Wir wissen um die Bewegungen rechts außen, wir wissen, was da passiert, wir wissen um die emotionale Aufladung, wir wissen um die, wie quasi Angst geschürt wird, welche Mechanismen da ablaufen. Es ist mittlerweile durchleuchtet, was da passiert. Und das heißt nicht, dass es nicht sinnvoll ist, quasi gerade die Arbeit weiterzumachen, die jetzt quasi Leute machen, die so ganz klassische Rechtsextremismusforschung machen, die sie halt wirklich sehr stark schauen, was machen diese Parteien, was für Programme legen sie auf, wie kommen Akteurinnen und Akteure zusammen. Also das ist sicher eine wichtige Arbeit, die da dran bleibt. Aber ich habe ja tatsächlich mit meinem Buch hier schon eher nochmal so eine gesamtgesellschaftliche Perspektive eingenommen und komme ja, wie gesagt, auch so ein bisschen aus dieser sozialen Bewegungsforschung, Stadtforschung. Und ich glaube schon, dass es mir persönlich einfach auch aus Fragen der psychischen Gesundheit, glaube ich, wichtig ist, jetzt eher nochmal quasi, wenn ich weiter daran arbeite, nochmal stärker darauf die Frage zu stellen, wie kann das irgendwie gelingen, in dieser ganzen Situation quasi einer demokratischen, verfassten Gesellschaft irgendwie weiter zu arbeiten und ja, dass wir quasi auch ja eine Zukunft haben, die quasi für die, ja, wo man auch sagen kann, dass die eigenen Kinder irgendwie, wenn die gerne und sicher drin erwachsen werden lässt.
Die Progression der Mitte.
Sozusagen, ja. Oder der Gesellschaft insgesamt. Und ich meine, das ist vielleicht noch ein weiterer Punkt, den wir jetzt gar nicht gesprochen haben oder der vielleicht aus dem Buch schon so ein bisschen ergibt. Ich habe jetzt quasi dieses Buch bewusst nicht in, sagen wir mal, quasi die Regressionsgesellschaft genannt, so wie quasi andere Bücher manchmal so diese großen Titel haben, sondern ich habe das bewusst eingeschränkt, weil natürlich ganz große Fraktionen der Gesellschaft da drin auch fehlen. Also quasi die, sagen wir, die gesamten Menschen, die quasi diese postmigrantischen Gesellschaft.
Du hast schon gesagt, alleine die nicht wahlberechtigt sind. Und das sind nicht wenige in diesem
Land. Genau. Und dazu kommt auch, dass die Empirie schon sehr stark letztlich auf so eine, ja, quasi weiße, sich auch als deutsch verstehende Mitte der Gesellschaft fokussiert hat. Also quasi auch viele, es ist eine Person war im Sample, die quasi eine Person of Color war. Und somit sind da auch andere Menschen komplett unterrepräsentiert, ne, in diese Studie, die ich da gemacht habe. Und ich glaube vielleicht schon auch, dass es die Frage ist, mit wem gestaltet man überhaupt Zukunft? Also wessen Hand wird denn auch aufgenommen, ne? Also geht's darum, immer die zu porträtieren und zu verstärken, die so in Anführungszeichen vielleicht als besorgte Bürgerinnen und Bürger gelten, oder gilt's nicht auch andere Stimmen zu verstärken, zu hörbar zu machen, ja, die permanent diese ausgestreckte Hand irgendwie auch weiter ausstrecken für eine andere Zukunft, ob man nicht auch da quasi weiter dran arbeiten soll. Und insofern habe ich das Gefühl, das sind schon offene Fragen, die sich daran anschließen, an dieses Projekt, die vielleicht nochmal stärker an das anschließen, was ich halt vorher gemacht habe. Also halt irgendwie auch so Fragen wie kann man vielleicht Stadt auch so gestalten, dass sie demokratisch, pluralistisch ist und quasi sich gegen, ja, damit auch quasi so ein implizites Projekt gegen rechts formieren kann. Wie kann soziales Zusammenhalt gelingen? Ja, wie können Menschen daran an Demokratie teilhaben, dass sie auch das Gefühl haben, dass sie quasi an der Demokratie teilhaben und so. Also da gibt es, glaube ich, schon viele Punkte, die mich interessieren und die, an denen es sich weiterarbeiten zu lohnt, ohne quasi permanent irgendwie in diese, das zu betonen, ja, die evidenten Gefährdungen des Demokratischen immer wieder, also ne, wir wissen um die, das ist wichtig, die vor dem Hinterkopf zu behalten, aber ich würde trotzdem sagen, es ist wichtig, auch an dem zu arbeiten oder quasi daran zu forschen, ja, wie es anders sein könnte oder was, ja, wen man unter und wie unterstützen kann.
Daniel Mullis, vielen Dank.
Ja, vielen Dank fürs Gespräch.
ist nicht tot.